Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast-Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, um uns zuzuhören. Mein Name ist Uschi und ich bin eine Versilberte in dem Hamburger Verein Wege aus der Einsamkeit. Gemeinsam mit anderen Versilberten, also Menschen ab 65 plus, werden wir wöchentlich online und analog von Dagmar Hürche für den digitalen Alltag fit gemacht. Zudem gibt es die Möglichkeiten, beim Sitztanzen, bei Gesellschaftsspielen oder beim Yoga online mitzumachen. Alle Veranstaltungen werden kostenfrei angeboten und finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Schauen Sie doch einmal auf unsere Homepage herein. Wir würden uns freuen. Angesichts der zurzeit in Europa herrschenden politischen Lage haben wir uns spontan dazu entschlossen, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Denn es ist uns wichtig, dass Zeitzeugen des letzten Weltkrieges die Möglichkeit bekommen, von ihren persönlichen Erinnerungen zu erzählen. Wir möchten damit aufzeigen, wie die Schwächsten unter uns, nämlich unsere Kinder, die Zeit von Krieg und Flucht erlebt haben und wie diese Erlebnisse oftmals ihr ganzes weiteres Leben beeinflusst haben. Sicher, ein ernstes Thema. Und gerade deswegen bin ich sehr dankbar darüber, dass ich diese Gespräche führen darf. Hallo, Luise.
Hallo, liebe Uschi.
Luise, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, um dich mit mir zu unterhalten. Erzähl doch mal, welcher Jahrgang bist du denn, Luise?
Ich bin der Jahrgang 39.
Okay, warst also zu Kriegszeiten noch ein kleines Kind. Was hast du denn so für Erlebnisse oder Erinnerungen, von denen du uns erzählen möchtest, Luise?
Uschi, ich möchte eigentlich feststellen, dass wenn ich jetzt so über die Medien das ganze Elend dieses Krieges sehe, dann merke ich gleichzeitig immer, oh, das hast du genau so selber erlebt.
Ja.
Mir wird ganz bewusst, dass diese persönlichen Erinnerungen jetzt durch diese Ereignisse nochmal ganz plastisch auftauchen. Das ist schon erstens eine bestimmte Schwierigkeit für mich.
Verstehe.
Die nächste Generation, die so etwas bisher nicht erlebt hat, geht mit diesen Sachen ganz anders um.
Vermutlich, da hast du recht, Luise. Und das, obwohl du ja damals noch so ein kleines Mädchen warst, ne?
Mhm. Ja, also mit 5 Jahren behältst du schon alles.
Ja, ne? Ja, das stimmt. Vieles.
In der Zeit war das. Und ich muss sagen, aus der heutigen Sicht, man überwindet diese Eindrücke nicht. Und deshalb sehe ich auch jetzt wieder, wenn ich diese stillen Kinder sehe,
ja,
die sind so davon beeindruckt und sie werden ihr ganzes Leben sich daran erinnern, weil es so eine schwierige Situation ist.
Ja, das glaube ich auch, Luise. Erzähl doch mal von deinen Erlebnissen. Du hattest im Vorgespräch erzählt, ihr seid geflüchtet, ne?
Ja, ich bin in Stettin geboren.
Mhm.
War damals zum Teil polnisch, dann wieder in russischer Herrschaft,
ja,
und dann wieder in polnischer, und zwischendurch hieß es, Stettin bleibt deutsch. Also ich habe die Fluchterlebnisse alle zweimal gehabt. Wir sind 1944 raus aus Stettin, aus einem völlig ausgebombten Stettin.
Ja.
Und sind am Ende dieses Jahres wieder zurück, weil wir in Mecklenburg, bis hierher waren wir gekommen, keine Ernährung sichern konnten. Man gab uns keine Lebensmittelkarten und meinte, ihr müsst alle wieder zurück. Also 44 zurück und 45, kurz bevor der Krieg beendet wurde, dann wieder nach Mecklenburg, die zweite Flucht.
Mhm. Und wie seid ihr geflüchtet, Luise?
Geflüchtet sind wir auf ähnlich dramatische Art, wie ich das heute sehe. Es gab nur noch Güterwagenzugverbindungen aus Stettin raus in Richtung Mecklenburg, also in Richtung Westen, wurden auf sogenannten Viehwagen, Güterwagen, wo man sonst Viehzeug drin transportierte, wurden weiter verschoben nach in Richtung Westen. Und diese Wagen hatten keine normale Durchfahrt, sondern wir standen ein paar Stunden, dann fuhren wir mal wieder eine halbe Stunde. Also die Fahrt von Stettin nach Mecklenburg, heute würdest du sagen, mit dem Zug 2 Stunden, dauerte Tage.
Tage.
Ja.
Und die habt ihr dann in diesem Viehwaggon, sage ich mal, zugebracht.
Ohne Getränke, ohne Speisen, alles wie heute. Ja.
Und
das war ganz fürchterlich. Und das bisschen, was ich bin geflüchtet mit meiner Großmutter und mit meiner Mutter. Die Väter waren ja alle im Krieg. Also auch da die gleiche Situation wie heute. Die Väter bleiben zu Hause, weil sie in den Krieg müssen. Und die Frauen sind alleine mit den Kindern unterwegs. Und alles, was meine Mutti so mitnehmen konnte, wurde natürlich mir als Kleinsten zugesteckt. Ich kriegte dann immer mal einen Schluck zu trinken. Das wurde eingeteilt. Die meisten, die in dem Wagen waren, mussten auch stehen. Es gab ja keinen Platz. Uns Kinder hat man unten auf die Erde gesetzt. Und Erde ist auch falsch. Auf diesen Wagen wurden noch Schienen transportiert. Mhm. Und das ist ja sehr hart.
Ja.
Also haben dort elende Zeit zugebracht.
Und wie habt ihr dann geschlafen? Wie lief denn das?
Ja, im Prinzip, also ich auf der Erde, meine Mutter gar nicht. Und meine Mutter hat dafür gesorgt, dass meine Oma sich so an die Wand anlehnen konnte. Und sie hat sich da vorgestellt, also die Erwachsenen haben hin und wieder im Stehen mal die Augen zugemacht.
Das ist ja furchtbar, wenn man sich das so im Detail vorstellt. Ich will noch mal was ganz Menschliches fragen. Wie seid ihr denn auf Toilette gegangen?
Das wurde so gemacht, immer dann, wenn der Zug stand. Der stand ja sehr häufig. Mhm. Dann wurden die Türen aufgemacht und man kletterte runter. Das war aber auch nicht leicht.
Das glaube ich.
Die Kinder mussten hoch und runter gehoben werden. Und einer von diesem Waggon, es waren immer so 10 Waggons am Zug angekettet, einer von dem Waggon stand dann da und machte, wie wir so schön dachten, Schmiere und pfiff, wenn es wieder losging, weil ja dann alle rein mussten.
Ja.
Aber du durftest überhaupt keine Komplexe haben. Vom Zug weg konnte sich keiner bewegen.
Ja.
Also es spielte sich alles unmittelbar vor dem Zug ab.
Das ist ja echt furchtbar. Du hattest auch noch was erzählt von den Soldaten, wenn die an Bord kamen oder an den Zug rankamen, um das Letzte, was ihr so an wertvollen Sachen hattet, den Frauen auch noch abzunehmen. Das war
als sie geflüchtet sind, war die Situation ja so, ich hatte meine Puppe auf dem Arm und meine Mutti und meine Omi, jeder einen Rucksack auf dem Rücken. Mhm. Und da jeder wusste, er brauchte später eventuell mal was zum Eintauschen, haben die Frauen alle ihren Schmuck mitgenommen.
Ja.
Das wurde sehr schnell bekannt. Und unterwegs, wenn die Güterzüge standen, kam von außen, zum großen Teil waren es Polen rein, die den Schmuck unserer Mütter noch wegnahmen. Das ging so weit, dass sie an den Ketten rissen und damit auch Verletzungen hervorrief. Ja. Ketten, Uhren, Ringe, alles wurde dann nochmal den Frauen abgenommen. Und das war natürlich mit großem Jammer verbunden, aber keiner von den Frauen hat gewagt, sich dagegen zu wehren.
Ja, verstehe ich. Mhm.
Also das waren so die Nebenerscheinungen noch während dieses Transportes.
Du hattest noch erzählt, dass wenn die Frauen nichts dabei hatten, wie dann die Soldaten häufig mit den Frauen umgingen.
Ja, das war dann ein bisschen später, und zwar dann, als wir nochmal nach Stettin zurück mussten, meine Mutti zwangsarbeiten, weil wir sonst auch nicht ernährt worden wären. Und diese Zwangsarbeit fand im Hafen von Stettin auf russischen Schiffen statt. Russische und polnische Schiffe, die da ja immer noch nicht zu einer Einigung kamen, wohin kommt Stettin. Meine Mutti war zum Schluss auf einem polnischen Schiff und da war es eben so, dass die Besatzung des Schiffes über diese Frauen herfiel. Ich kann mich erinnern, dass ich jeden Tag, hat mich meine Omi an die Hand genommen und wir sind, wenn meine Mutti Dienstschluss hatte, dorthin gegangen, um sie praktisch dort abzuholen und eventuell zu verhindern, dass meine Mutti überfallen wurde. Ja.
Weil ihr dann dabei gewesen wärt oder gewesen seid. Ja. Ja. Ja.
Ist alles, aber das ist unter den Bedingungen, dass Deutschland den Krieg verloren hat und dass im Prinzip unsere Besatzer waren. Und die waren auch schon 5 Jahre im Krieg, die Männer.
Ja.
Wenn man das hinterher überlegt, aber das habe ich damals nicht gekonnt als Kind. Und meine Mutter ist daran verzweifelt. Also
Ich hatte noch in Erinnerung, dass du gesagt hast, wenn die Frauen nicht so das alles machten, wie sie sollten, dass sie sogar vom Zug gestoßen wurden. Hatte ich das falsch verstanden?
Ja, das hast du ein bisschen falsch verstanden. Das war genau andersrum. Die polnischen ehemaligen Soldaten, die sprangen auf unsere Güterwagen auf. Und wenn die Schmucklauten und sowas, dann gab es schon hin und wieder so kräftige Frauen noch, die hatten sich dann am Ausgang der Tür von diesem Wagen so zusammengerottet und die haben die Polen zum Teil rausgeworfen und dann die Böschung runter. Und als das die Polen mitkriegten, da sind die rabiater geworden und haben dann unsere Frauen auf gleiche Art und Weise runtergeschmissen, wenn die nicht freiwillig ihre Uhren rausgaben.
Und was war dann mit den Kindern, die dann ja von den Müttern auch dort mit an Bord waren? Ja. Die Mutter mal nicht mehr da war?
Das ist ja furchtbar. Auch das Kind verarbeiten, ja.
Also waren diese Kinder mit einem Mal Waisen?
Ja, die waren Waisen.
Wenn
meiner Mutti sowas passiert wäre, wäre ich zwar auch Waise gewesen, aber dann war meine Omi noch da. Und diese Konstellation, dass Mütter und die Großmütter zusammen waren, die war sehr häufig.
Ja. Und wie ist es dann nachher weitergegangen?
Als wir dann hier in Mecklenburg das erste Mal ankamen und in kürzester Zeit wieder umkehren mussten, da kann ich mich erinnern an ein Ereignis, das ist auch was ganz Fürchterliches in meiner Erinnerung geblieben. Die Menschen, die uns da kurzzeitig aufgenommen hatten, haben ein paar Sachen von uns bei sich aufgehoben, als wir wieder nach Stettin zurück mussten. Wir sind nämlich geflüchtet. Wir haben eine Sommerjacke angehabt, eine Herbstjacke und eine Winterjacke drüber. Also jeder hat so viel angezogen, damit er für die nächsten Wochen irgendwie was anzuziehen hatte.
Ja.
Und diese doppelten Sachen ließen wir dort, wo wir untergekommen waren. Ging zurück nach Stettin, dann kamen wir mit der zweiten Welle wieder zurück, kriegten in dem Ort, wo wir aufgenommen wurden, wir waren ja dann sogenannte registrierte Vertriebene und mussten immer dort bleiben, kriegten wir also eine Registriernummer und auch ein Zimmer zugewiesen. Ich habe also mit meiner Mutti und mit meiner Omi förmlich 3 Generationen ungefähr 1,5 Jahre in einem 20 Quadratmeter großen Zimmer gelebt. Und dieses Zimmer war Schlafzimmer, Küche, dort wuschen wir uns, da schliefen wir, schon ein Drama. Und nun kommt diese Erzählung, als wir das zweite Mal zurückkamen und nun in so einem Zimmer wohnten, sagte meine Omi eines Tages, komm, wir gehen die mal besuchen. Die Leute, die uns da aufgenommen hatten, ganz nett hatten die uns aufgenommen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir in die Wohnung dort reinkamen und nach kurzer Zeit meine Omi plötzlich zu mir sagte, du musst doch bestimmt mal auf die Toilette. Naja, damit ich nicht Nein sagen musste, habe ich gesagt, ja. Und es ging dahin und da hat meine Omi mir nur zugeflüstert, wir müssen hier jetzt ganz schnell weggehen und bitte hab Verständnis dafür, sag nicht, du willst hier bleiben. Also wir haben uns dann verabschiedet und meine Omi sagte als erstes, wo wir draußen auf der Straße standen, wir müssen jetzt ganz schnell die Mutti abholen. Alle unsere Sachen, die wir hatten, und von denen die Familie behauptet hatte, das haben die Russen alles weggenommen. Die hingen dort alle rum. Meine Omi hat ihren Mantel auf dem Flur in der Garderobe gesehen, auf dem Tisch lag unser Tischtuch, die Ringe von meiner Mutti hatte die Frau auf. Und meine Omi hatte nur eins, ja, nicht sagen. Dann sind wir schnell gegangen und haben meine Mutti auf der Dienststelle abgeholt. Die arbeitete dann dort schon. Und wir haben das der Polizei angezeigt. Und die Polizei ist mitgegangen, hat Haussuchung gemacht. Alle unsere Sachen hatten diese Familien von uns, einer Familie, die nichts mehr hatte.
Ja.
Auf dem Zug. Ich erzähle das hauptsächlich deshalb, weil wir erleben ja heute auch immer so viel Hilfsbereitschaft einerseits, aber sofort, wie ich jetzt gehört habe, auch schon wieder solche Sachen, dass sich welche aufmachen und dort Familien empfangen, die sie an und für sich nur einsetzen wollen für falsche Geschäfte.
Das stimmt, aber das ist etwas, was wir zwei nicht lösen werden, aber du hast völlig recht. Aber solche, ich sag mal, Kriegsgewinnler, wie man das im Kleinen sagen kann, wird es immer geben. Das, wo Licht ist, ist immer Schatten. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal wissen, was hast du denn auch was Positives noch an deiner Kindheitserinnerung, wo du sagst, es war nicht nur alles schlecht? Kannst du dich an sowas auch erinnern?
Na, ich muss eigentlich sagen, im unmittelbaren Fortgang nach dem Krieg, ich wurde ja auch gleich eingeschult, ich war dann 6 und wurde in so eine Förderklasse gesteckt, damit ich den Zeitverlust, ich hatte ein Jahr Zeitverlust, wieder aufholte. Da gab es eigentlich wirklich überhaupt noch nichts Gutes, weil nach diesem Krieg, nach unserem ehemaligen oder noch immer genannten Zweiten Weltkrieg, gab es ja absolut wenig zu essen. Heute ist es ja anders. Man kann den Menschen doch wenigstens schon was entgegenreichen. Damals, wo es das nicht gab, habe ich einen fürchterlichen Alltag immer gehabt. Ich musste morgens ganzzeitig aufstehen. Meine Oma gab mir eine Milchkanne in die Hand und ich musste Molke kaufen gehen. Da musste ich mich einige Stunden anstellen, egal wie kalt es war. Wurde dann von der Omi abgelöst. Da bekam man einen Liter Molke und daraus wurde nochmal Quark gemacht. Ja. Ich musste anschließend mit aufs Feld sogenannte Stoppel gehen, also Ähren nachlesen oder Kartoffeln, also alles, woraus was an Nahrung gemacht werden konnte, bis hin zu Zuckerrüben, die ja sehr schwer waren. Und die mussten nachher gekocht werden, ausgepresst, zu dem sogenannten Sirup gekocht. Also neben meiner alten Omi war ja nur ich zu Hause und wenn ich aus der Schule kam kein Spielen in Frage. Mhm. Da kam erstmal Arbeit in Frage und am späten Abend die Stunde, wo man Schularbeiten machte.
Ja. Luise, also
dann kann ich wenig sagen. In der Zeit habe ich nichts Positives in Erinnerung, wenn du so willst. Habe ich mich sehr über mein erstes Zeugnis gefreut. Das war sehr gut. Und ich konnte die Klassen überspringen. Das heißt, ich konnte immer in einem Dreivierteljahr eine Klasse machen. Und damit holte ich die verlorene Zeit wieder ein. Ja, das war schon Freude.
Luise, du hast wirklich keine angenehme oder schöne Jugend gehabt. Umso mehr freut es mich, dass du dann ein Leben hattest, was dich bis jetzt in dieses Alter gebracht hat. Ich würde das jetzt erst einmal gerne so einfach stehen lassen und an dieser Stelle das Interview abbrechen oder beenden, ist besser. Es ist viel, was du uns erzählt hast. Das muss man erst mal alles sacken lassen. Und ich finde, ich habe totale Hochachtung dafür, dass ihr das uns erzählt und wie ihr euer Leben im Anschluss gemeistert habt. Ich danke dir erst einmal, Luise.
Gerne. Tschüss.